Radio SRF.
18 Uhr, Radio SRF, Echo der Zeit. Ein neues Afghanistan oder Somalia könnte dem Westen in Mali blühen, sagt der frühere Außenminister von Mauretanien im Echo-Gespräch.
Somalization, Afghanization, this is certainly a possible development.
Dann, der einstige oberste Polizist Österreichs kommt hinter Gitter. 4 Jahre Gefängnis für Ex-Innenminister Strasser. Die Schweiz und die Rückgabe von sogenannten Diktatorengeldern nach dem arabischen Frühling.
Als ich zum ersten Mal nach Tunesien gereist bin, haben mich die Tunesier gefragt, warum macht ihr das überhaupt? Zuerst nehmt ihr unser Geld und jetzt behauptet ihr, ihr würdet uns helfen.
Und die werden erfrieren, bevor der Winter kommt.
Automaticamente quelle si congelano già prima che arriva l'inverno. Non è penso adatto a viverci, anche se sono asilanti in fin dei conti.
Dramatisiert der Coiffeur von Airolo, das geplante Asylzentrum auf 2250 Metern Höhe am Gotthard, unsere Reportage. Echo der Zeit am Mikrofon, Peter Vögeli. Zwar bombardiert die französische Luftwaffe bereits seit 4 Tagen Stützpunkte der Rebellen in Mali, um den Vormarsch der Islamisten aus dem Norden auf die Hauptstadt Bamako zu stoppen. Und dennoch ist es den Dschihadisten gelungen, in einer Gegenoffensive die kleine Stadt Diabali im Zentrum Malis zu erobern. Aus Paris, Rudi Mäder.
Die Kämpfe in Mali dauern an und weiten sich noch aus. Verteidigungsminister Jean-Yves Le Drian.
Les frappes se poursuivent, l'engagement de la France se poursuivent. Le président de la République est très déterminé à aller jusqu'au bout.
Die Luftangriffe gehen weiter. Präsident Hollande ist fest entschlossen, die Entstehung eines Terrorstaats in Mali zu verhindern.
Empêcher la constitution d'un État terroriste dans cette partie de l'Afrique.
Nach französischer Darstellung verliefen die bisherigen Operationen sehr erfolgreich. Verschiedene Terrorgruppen seien zerschlagen worden, vor allem im Osten des Landes. Die Rebellen seien aus den Städten Gao, Timbuktu und Kidal vertrieben worden. Zu heftigen Kämpfen kam es indes in Diabali im Zentrum des Landes, in der Nähe zur Grenze nach Mauretanien. Der Verteidigungsminister räumte ein, die Islamisten hätten diese Ortschaft unter ihre Kontrolle gebracht.
Ils ont pris Diabali, qui est une petite commune, après des combats importants et après une résistance de l'armée malienne, mais qui était insuffisamment dotée à ce moment précis.
Man habe dort eine Gegenoffensive erwartet, so Le Drian. Dort befänden sich die fanatischsten und am besten ausgerüsteten Gruppen von ACMI, Al-Qaida im Maghreb. Unterdessen sind am französischen Radio Augenzeugen aus dem Kampfgebiet zu hören. Ein Mann aus Gao, der gestern die Bombardierung eines Munitionsdepots erlebte.
Il y avait des détonations tout autour de la ville. Apparemment, ils ont détruit leur dépôt d'armes. Ça paniquait la population, tout le monde était rentré.
Es gab überall Explosionen, alle Einwohner sind nach Hause geflüchtet. Aber heute sind alle glücklich und rufen: Es lebe Frankreich.
La population est très très à l'aise aujourd'hui. Il y en a qui crient à tous les niveaux. Vive la France, vive Hollande, tout ça. La population est très très contente aujourd'hui.
Frankreich rechnet, dass die Intervention in Mali von kurzer Dauer sein wird. Das ist eine Frage von ein paar Wochen, sagte Außenminister Laurent Fabius.
Der französische Präsident Hollande sagte aber auch, die Angriffe dauerten so lange wie nötig. Was das heißen und kosten könnte, analysieren wir mit dem früheren Außenminister von Mauretanien, einem Nachbarland Malis. Zunächst aber die Nachrichten des Tages mit Uli Zindl.
Der ehemalige österreichische Innenminister und EU-Abgeordnete Ernst Strasser ist zu 4 Jahren Haft verurteilt worden, wegen Bestechlichkeit. Die Richter hielten es für erwiesen, dass Strasser vermeintlichen britischen Lobbyisten anbot, für 100.000 Euro pro Jahr im EU-Parlament Einfluss zu nehmen. Davon gibt es eine Videoaufnahme. Der ÖVP-Politiker bestreitet den Vorwurf und hat Berufung angekündigt. Im deutschen Bundesland Brandenburg hat Ministerpräsident Matthias Platzeck eine Vertrauensabstimmung im Landesparlament gewonnen. Platzeck stellte die Vertrauensfrage wegen des Debakels um den neuen Flughafen Berlin. Dessen Eröffnung musste erneut verschoben werden und die Kosten sind mehr als doppelt so hoch wie ursprünglich geplant. Platzeck soll morgen Präsident des Verwaltungsrats des Berliner Flughafens werden. Der internationale Strafgerichtshof ICC soll die Kriegsverbrechen beurteilen, die in Syrien von allen Seiten begangen werden. Das fordert die Schweiz zusammen mit 55 weiteren Staaten in einer Petition an den UNO-Sicherheitsrat. Ohne konsequentes Vorgehen gegen die Straflosigkeit sei in Syrien kein Frieden möglich. Der Sicherheitsrat ist dafür zuständig, dem Strafgerichtshof die Angelegenheit zu überweisen, denn Syrien ist dem ICC nicht beigetreten. In Tunesien haben tausende Menschen gegen die islamistische Regierung protestiert, genau 2 Jahre nach dem Sturz von Präsident Ben Ali. Etwa 8000 Demonstranten versammelten sich vor dem Innenministerium in Tunis. Auf den Transparenten war zu lesen, Nein zu einer neuen religiösen Diktatur und Nieder mit der Regierungspartei. In Afghanistan soll eine Versammlung der Stammesältesten darüber entscheiden, ob amerikanische Soldaten Schutz vor Strafverfolgung erhalten. Das will Hamid Karzai, der afghanische Präsident. Karzai meint jene US-Soldaten, die nach dem offiziellen Abzug der Amerikaner Ende 2014 im Land bleiben, um gegen Terroristen zu kämpfen. US-Präsident Obama fordert Immunität für die amerikanischen Soldaten. Die Lage der Menschenrechte in Nordkorea soll umfassend untersucht werden von einer internationalen Kommission. Das verlangt die UNO-Hochkommissarin für Menschenrechte, Navi Pillay. In Lagern für politische Gefangene würden mehr als 200.000 Menschen regelmäßig gefoltert oder vergewaltigt. Auch gäbe es immer wieder Hinrichtungen. Der Bieler Uhrenkonzern Swatch zahlt $1 Milliarde, um in den USA die Schmuck- und Uhrenfirma Harry Winston zu übernehmen. Der Kaufpreis betrage $750 Millionen, zudem übernehme Swatch Schulden von maximal $250 Millionen. Harry Winston stellt seine Uhren unter anderem in Genf her. Die Übernahme muss noch von den Wettbewerbsbehörden bewilligt werden. Die zürcherische Pensionskasse BVK hat vom guten Börsenjahr profitiert. Der Deckungsgrad beträgt erstmals seit 4 Jahren wieder mehr als 90%. Dazu beigetragen habe auch die einmalige Sanierungszahlung des Kantons, teilt die BVK mit. Mit dem höheren Deckungsgrad entfallen für fast 80.000 Versicherte vorerst die Sanierungsbeiträge. In der Schweiz gibt es deutlich mehr Menschen mit einer Sehbehinderung als angenommen. Aufgrund einer Untersuchung geht der Zentralverein für das Blindenwesen von über 300.000 Betroffenen aus. Das ist fast 4-mal mehr, als Fachleute bisher annehmen. Der Grund für die höhere Zahl, Personen, die erst im AHV-Alter eine Sehschädigung erfahren würden, seien oft nicht in den Statistiken vertreten. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 7.203 Punkten plus 0,2%. In New York steht der Dow Jones Index bei 13.496 Punkten plus 0,1%. Der Euro wird zu einem Franken 22,63 gehandelt, der Dollar zu 91,76 Rappen. Das Wetter, morgen meist bewölkt und beidseits der Alpen stellenweise Schneefall bei Höchsttemperaturen zwischen 0 und 3 Grad.
Sie hören Echo der Zeit mit einem reichhaltigen Menü, nämlich dem Gespräch mit dem Ex-Außenminister von Mauretanien zur Mali-Krise, 4 Jahre Gefängnis für den früheren österreichischen Innenminister, im Herzen der Schweiz und am Rande der Welt, das geplante Zentrum für Asylsuchende am Gotthard, der Herr der gestohlenen Gelder, Valentin Zellweger, der oberste Schweizer Diplomat, der sich um gestohlene Gelder auf Schweizer Banken kümmert, zieht eine positive Bilanz über die Rückgabe von sogenannten Potentatengeldern. Schließlich der vermummte Protest für Bordelle in Istanbul. Und, last but not least, beim Nutella hört das Verständnis auf.
Rechts ein Franzose mit seinem französischen Nutella-Glas. Und links ein Deutscher mit seinem deutschen Nutella-Glas. Die reinste Katastrophe.
Von den kleinen Unterschieden zwischen den großen Freunden Deutschland und Frankreich in unserer Serie zu 50 Jahren Élysée-Vertrag. Unter Applaus des Westens hat Frankreich in Mali militärisch interveniert, um den Vormarsch der Rebellen aus dem Norden auf die Hauptstadt Bamako zu stoppen und zu verhindern, dass sich muslimische Fundamentalisten und Al-Qaida eine Operationsbasis im Norden des Landes schaffen, möglicherweise auch für Terroranschläge auf Europa. Mahmoud Mahamadou war 2008 und 2009 Außenminister von Mauretanien und zurzeit Professor am Genfer Zentrum für Sicherheitspolitik und dem Genfer Institut für internationale Beziehungen. Ihn habe ich gefragt, Weshalb eigentlich eine Intervention in Mali, nicht aber in Syrien, wo sich Al-Qaida ja auch eingenistet hat?
Well, the question is certainly a valid one, but what we have seen in this context is a question where the legitimacy of the intervention is not so straightforwardly raised, precisely because of the invitation of the Malian government.
Die Frage ist zwar sehr berechtigt, aber im Falle von Mali ist die Rechtmäßigkeit der Militärintervention bisher noch kaum in Frage gestellt worden, diesmal eine eindeutige Einladung der malischen Regierung vorliegt. Viel überraschender ist die schon fast atemberaubende Geschwindigkeit, mit der die Einladung Malis an Frankreich erfolgt ist. Denn in den vergangenen Monaten bemühte sich ja die Staatengemeinschaft darum, eine internationale Eingreiftruppe unter Führung der westafrikanischen Staatengruppe ECOWAS aufzubauen. Der drohende Einmarsch der Rebellen in der malischen Hauptstadt Bamako hat diese Pläne nun aber durchkreuzt und den Hilferuf an Paris ausgelöst.
That the acceleration because of the potential fall of Bamako might have been the triggering factor.
Vor 4 Tagen hat die französische Armee interveniert. In den letzten Stunden kam es aber bereits zu einer Gegenoffensive der islamistischen Rebellen. Kann Frankreich die Rebellen allein mit Luftschlägen aufhalten?
With a lot of difficulty. One of the complexities of the Sahel crisis, and it is an eminently complex one, is not simply the.
Das dürfte schwierig werden. Zu den großen Herausforderungen gehört nicht nur die große Anzahl verschiedener bewaffneter Dschihadistengruppen, die länderübergreifend operieren. Hinzu kommen auch die Schwierigkeiten des Geländes und die vielschichtigen Ursachen, die zum Konflikt geführt haben. Dazu gehören die Spätfolgen des Libyen-Krieges oder der Putsch in Mali im letzten März und die Ereignisse seither. Heikel ist auch, dass bisher ganz unterschiedlich auf die einzelnen Ereignisse und Gruppierungen reagiert worden ist. Luftschläge allein werden also nicht genügen, aber Bodentruppen müssen von den ECOWAS-Staaten gestellt werden, was bisher noch nicht möglich ist. Und bis es soweit ist, werden uns die Rebellen noch einige Male überraschen, wie sie dies ja schon am 9. Januar mit ihrer Offensive getan haben.
On January 9th towards Bamako by Ansar al-Din was unexpected, and it's precisely this that has led to where we are today.
Besteht für den Westen die Gefahr eines neuen Afghanistans oder eines neuen Somalia?
Somalization, Afghanization. I think there are certainly valid parallels. This is certainly a possible.
Somalisierung, Afghanisierung, diese Parallelen können durchaus gezogen werden. Umso wichtiger ist aber die Reaktion des Westens auf die komplexe Situation, wie ich sie dargelegt habe. Deshalb braucht es einen klaren Plan, der internationale Unterstützung genießt. Denn sonst besteht die Gefahr, dass Ad-hoc-Lösung auf Ad-hoc-Lösung folgt. Und das ist sicher nicht das, was die malische Bevölkerung sich erhofft.
That is not necessarily something that could help addressing the crisis in the Sahel, as the Malians themselves would want it to be solved lastingly.
Sie haben bereits Libyen erwähnt. Hat der Krieg dort eigentlich die ganze Region destabilisiert?
The Libyan conflict certainly had a very negative impact on the whole of the Sahel.
Der Krieg in Libyen hatte bestimmt einen negativen Einfluss auf das regionale Gleichgewicht in der gesamten Sahelzone. Beweis dafür sind nicht nur die Unmengen von Waffen, die aus den Waffenarsenalen Gaddafis geplündert wurden und in die Hände der Dschihadisten in Mali gelangten. Daneben hat der Krieg in Libyen aber auch zu einem Klima der Unruhe und der Bewegung geführt in den Ländern der Sahelzone. Deshalb können die Ereignisse in Libyen und Mali nicht getrennt voneinander betrachtet werden. Das macht auch die Lösungssuche viel komplizierter.
But they're different narratives, but they're interconnected, and that makes it certainly more complex to address lastingly.
Wie stark ist eigentlich der Rückhalt der Rebellen bei der Bevölkerung im Norden Malis?
Quite weak, in fact. This is one of the cases where we don't have, as what we call in terrorism studies, an enabling environment.
Der Rückhalt in der Bevölkerung ist nur sehr schwach. Es fehlt im Norden an einem sozialen Umfeld, das die Operationen der Terrorgruppen unterstützt. Die Bevölkerung bietet den Dschihadisten kaum logistische Unterstützung und aus der Bevölkerung lassen sich auch nur wenig neue Kämpfer rekrutieren. Zwar haben die Rebellen die Macht in den großen Städten des Nordens übernommen, aber sie zwingen der Bevölkerung einen radikalen Islam auf, der sich nur schlecht verträgt mit der lokalen Ausprägung des Glaubens. Deshalb bezweifle ich, dass diese Gruppen in diesem Gebiet lange Bestand haben werden.
So I doubt that this element actually will enable the groups themselves to survive.
Mahmoud Mohamedou ist Professor am Genfer Zentrum für Sicherheitspolitik, GCSP, und dem Genfer Institut für internationale Beziehungen. In Österreich ist der frühere ÖVP-Innenminister und EU-Abgeordnete Ernst Strasser wegen Bestechlichkeit zu 4 Jahren Haft verurteilt worden. Das Gericht in Wien sah es als erwiesen an, dass Strasser für seinen Einfluss auf die Gesetzgebung Geld gefordert habe. Das ist bereits das dritte Prozess nach den beiden Kärntner Politikern Martins und Scheuch, bei dem Österreichs Gerichte mit harten Urteilen gegen die verbreitete Korruption in der Politik vorgehen. Auslandredaktor Joe Schelbert.
4 Jahre unbedingte Haft. Der Richter am Wiener Geschworenenprozess begründete das drakonische Urteil damit, dass es völlig zweifelsfrei klar sei, dass Strasser für 100.000 Euro Jahresgage angeboten habe, Gesetzesänderungen zu beeinflussen. Die Staatsanwältin hatte in ihrem Plädoyer Strasser vorgeworfen, die Grundfesten der Demokratie damit zu erschüttern, indem er sein Mandat missbraucht habe, um sich zu bereichern. Strasser war als EU-Abgeordneter in Brüssel vor 2 Jahren in eine Falle von 2 Journalisten der britischen Sunday Times getappt. Diese hatten, weil sie ihn schon lange im Verdacht hatten, für Geld Gesetze zu beeinflussen, ihn kontaktiert und sich als Lobbyisten ausgegeben. Bei diesen Gesprächen, die aufgezeichnet wurden, erklärte sich Strasser bereit, tätig zu werden. So bei einer produzentenfreundlichen Änderung über das Gesetz von Elektroschrottentsorgung, bei einer bankenfreundlicheren Version der Anlegerschutzrichtlinie oder beim anstehenden Lotteriegesetz. Strasser betonte dabei immer seine guten Kontakte zur Wirtschaft und seinen Einfluss im Europäischen Parlament. Zudem sei er im Herzen ein Unternehmer und der versuche halt immer auch Aufträge an Land zu ziehen, sagte er. Als die Sache aufflog, stritt Strasser zunächst alles ab. Als Beweise auftauchten, erklärte er, er habe gemeint, es handle sich um eine Kontaktierung durch den amerikanischen Geheimdienst, er habe nur mitgemacht, um dann die vermeintlichen Agenten später zu enttarnen. Auf die Frage, warum er denn nicht zur Polizei gegangen sei, erklärte er, er habe viel zu tun und dafür nicht auch noch Zeit gehabt. Ernst Strasser galt einst als die Zukunftshoffnung der österreichischen Konservativen, schneidig, eloquent, vernetzt. Diese Eigenschaften könnten ihm auch noch in einem weiteren Korruptionsfall zum Verhängnis werden. Ernst Strasser steht auch im Verdacht, als österreichischer Innenminister bei der Vergabe des neuen Polizeifunks die hohle Hand gemacht zu haben. Dabei zahlte die Austria Telekom mehrere Millionen Euro, um an den Auftrag zu kommen. Diese Zahlung gibt die Telekom zu, allerdings so die Telekom sei die Gegenleistung nicht dokumentiert. Österreichs Staatsanwaltschaft versucht seit Jahren, diesen Geldflüssen nachzugehen. Dabei fiel der Verdacht auch auf Ernst Strasser als Begünstigten dieses Schmiergeldes. In diesem Falle gilt die Unschuldsvermutung. Und auch der heutige Fall ist noch nicht abgeschlossen. Ernst Strasser erklärte, er sei unschuldig und er werde gegen das Urteil appellieren.
Vor 2 Jahren flüchtete der frühere tunesische Machthaber Ben Ali aus seinem Land. Und die Schweizer Banken saßen einmal mehr auf gestohlenem Geld, sogenanntem Potentatengeld. Der Bundesrat sperrte als Folge der Umstürze in den arabischen Ländern insgesamt fast 1 Milliarde Franken. Diese Guthaben zurückzugeben, wird trotz aller Fortschritte längere Zeit in Anspruch nehmen. Oliver Washington.
Valentin Zellweger ist der oberste Schweizer Diplomat, der sich um gestohlene Gelder von gestürzten Diktatoren kümmert. Und der Chef der Direktion für Völkerrecht ist zufrieden, insbesondere wie sich die Zusammenarbeit mit Tunesien entwickelt hat.
Wir haben heute, 2 Jahre nach dem Sturz von Herrn Ben Ali, funktionierende Rechtshilfebeziehungen. Wir haben gerade kürzlich eine ganze Ladung an Beweisen zurückgeschickt nach Tunesien, die nun eben auch wieder tunesische Strafverfahren alimentieren werden, damit sie vorwärts machen können.
Heute laufen die Verfahren, doch der Anfang war schwierig. Er habe erst mal Vertrauen aufbauen müssen.
Als ich zum ersten Mal nach Tunesien gereist bin, haben mich die Tunesier gefragt, warum macht ihr das überhaupt? Zuerst nehmt ihr unser Geld und jetzt behauptet ihr, ihr würdet uns helfen. Und ich habe ihnen versucht darzulegen, dass die Schweizer Regierung eine ganz klare Politik hat, dass diese Gelder nicht in die Schweiz gehören, solange nachgewiesen werden kann, dass sie tatsächlich gestohlen wurden.
Die Schweiz hat nach dem Sturz der arabischen Machthaber sehr schnell möglicherweise gestohlene Gelder gesperrt. Die arabischen Länder rechnen das noch heute der Schweiz hoch an, wie zum Beispiel die tunesische Botschaft in Bern gegenüber Radio SRF betont. Doch für die Schweiz stellten sich weitere Probleme.
Während dieser ganzen Umbruchphase ist es außerordentlich schwierig, konstante Rechtshilfebeziehungen aufzubauen. Sie müssen zuerst wissen, wer ist zuständig für die Fragen, die Sie interessieren. Und nachher müssen Sie schauen, dass auch die Leute, die zuständig sind, eben das notwendige Know-how haben. Das heißt, in einer postrevolutionären Phase ist immer mit Verzögerung zu rechnen. Was wir tun können, ist nach besten Kräften die neuen Leute an der Macht zu unterstützen und ihnen auch das nötige Know-how zur Verfügung zu stellen.
So hat die Schweiz auch eigene Experten nach Tunesien geschickt. Diese haben den Behörden bei Rechtshilfegesuchen geholfen, mit welchen sie Beweise aus der Schweiz anfordern können. Bis die Verfahren abgeschlossen sein werden, wird es aber noch dauern. Einiges komplizierter sind zurzeit die Beziehungen mit Ägypten.
Es besteht eine Erwartung in Ägypten, dass diese Gelder möglichst schnell zurückkommen und ein gewisses Unverständnis für diese Schwierigkeiten, welche sich aus dem gerichtlichen Prozess ergeben. Und da müssen auch wir immer wieder darauf hinweisen, dass der Rechtsstaat eine gewisse Zeit in Anspruch nimmt, um alle Parteirechte sicherstellen zu können.
Und in dieser Situation hat das Bundesstrafgericht in Bellinzona vor Weihnachten festgehalten, Ägypten sei nicht stabil, es sei unsicher, ob Ägypten beispielsweise die Rechte von Angeklagten garantieren könne. Die Bundesanwaltschaft in Bern hat deshalb alle Rechtshilfeverfahren mit Ägypten fürs Erste gestoppt. Die Bundesanwaltschaft verlangt nun bis Ende Januar vom Bundesamt für Justiz und von Valentin Zellweger einen Bericht zu Ägypten.
Das wird ganz sicher ein Element sein. Wo steht der Rechtsstaat? Wo steht die rechtsstaatliche Entwicklung, die Gewaltentrennung in Ägypten? Aber es wird auch um die Frage gehen, wo steht die Beachtung der Menschenrechte? Welches sind auch die Prozessrechte, welchen den Angeklagten zuerkannt werden? Das wird mehrere Elemente umfassen.
Die Bundesanwaltschaft wird dann entscheiden, wie es weitergeht mit den Rechtshilfeverfahren und den gestohlenen 700 Millionen des Mubarak-Clan in der Schweiz. Dabei hat für die Schweiz und auch die EU die Rückgabe der gestohlenen Gelder hohe Priorität.
Es kam im November zu einem Gipfeltreffen zwischen der EU und Ägypten, an welchem auch Frau Ashton teilgenommen hat und Präsident Morsi. Und an diesem Treffen wurde klar gesagt, dass die Frage der gestohlenen Gelder der Kernpunkt sind der bilateralen Fragen zwischen Ägypten und Europa. Also diese Frage steht ganz klar im Zentrum. Die Schweiz war an dieses Treffen eingeladen als Nicht-EU-Staat, aus dem einfachen Grund, weil wir mit Abstand am weitesten fortgeschritten sind.
Dass die Schweiz hier äußerst gute Arbeit leistet, wird international anerkannt. Trotzdem müssen die Länder Nordafrikas wohl noch einige Zeit warten und Geduld haben, bis alle Verfahren abgeschlossen sein werden und die Schweiz die Gelder zurückzahlen wird. Das kann Jahre, wenn nicht Jahrzehnte dauern. Wie das Beispiel des früheren philippinischen Machthabers lehrt, bei Ferdinand Marcos dauerte es 17 Jahre, bis es soweit war.
Beim Lago della Sella auf 2250 Metern in einem Seitental oberhalb des Gotthardpasses, dort, wo man wegen des Schnees zurzeit nur per Helikopter hinkommt, sollen Asylsuchende in stillgelegten Militäranlagen untergebracht werden. Ebenso im hintersten Winkel des Pedretto-Tals. Das hat Bern entschieden, denn seit der letzten Asylgesetzrevision braucht es die Zustimmung der betroffenen Kantone nicht mehr. Doch nun wehren sich die Standortgemeinden Pedretto und Airolo und der Kanton Tessin. Alexander Grass hat sich auf den Weg durch den Schnee gemacht.
Es ist still im Dorfkern von Airolo, dort bei der Kirche, beim Coiffeurgeschäft. Im Schaufenster steht ein Modell der Dorfkirche, das Coiffeur Edi Giulini aus Teigwaren und Nudeln hergestellt hat. Drinnen wird ein Kunde rasiert.
Come la vuoi, fine o?
Sì, regoliamo sul 5.
Drei Männer sind im Raum. Die Ankunft von 200 Asylsuchenden ist Hauptthema im Dorf. Die Bevölkerung, sagt Giulini, sei nicht gerade zufrieden. Es sei keine Freude, solche Leute in der Gegend zu haben. Giulini fürchtet Vandalismus und Einbrüche. Und am Sella oben würden Asylsuchende erfrieren, noch bevor der Winter kommt, setzt der Coiffeur eins obendrauf. Der Sella sei kein Wohnort, auch nicht für Asylsuchende. Ein zweiter Kunde wartet. Er kennt den Gotthard vom Militärdienst her, kennt die Unterkunft am Sella oben. Ein ordentliches Gebäude aus Stein, Strom hat es dort und eine Kiesstraße.
Fuori così penso che
Asylsuchende am Gotthard, das sei doch besser als in der Stadt Chiasso unten, meint der Kunde. In Chiasso gäbe es viel mehr Probleme, viel mehr Gelegenheit zu Konflikten, meint er. Am Gotthard oben könnte es funktionieren, aber natürlich nur im Sommer. Den Winter am Gotthard, den stehe kaum einer durch. 12 Kilometer Bedrettotal aufwärts liegt Alacqua. Ein Unwetter kündet sich an. Aus einer Bunkeranlage der künftigen Asylunterkunft kommt ein monotones Geräusch. Bis auf einen Ausflügler aus dem Bleniotal ist die Gegend menschenleer. Als Zivilschützer habe er 2 Wochen in einer Asylunterkunft gearbeitet, sagt er. Welche Probleme gelöst würden mit einer Asylunterkunft hier oben, das wisse er nicht. Der Mann erzählt, wie er mit 30 Asylsuchenden aus der Zivilschutzanlage in Biasca fischen gegangen sei und wie sie die Beute dann grilliert hätten. Die Asylsuchenden in Biasca werden für gemeinnützige Arbeit eingesetzt. Sie bestellen einen Garten, es gibt Spiele und Bastelarbeiten. Auf einem Fußballfeld wird trainiert, das alles, um dem Bunkerkoller vorzubeugen.
No, qua no, di sicuro. No. Sarebbe appunto metterli un po' in prigione.
Hier aber gehe das nicht, wiederholt der Gesprächspartner. Alacqua würde zu einem Gefängnis. In Alacqua und auf dem Sella sollen von Mai bis November je 100 Asylsuchende untergebracht werden, steht im Brief aus Bern. Diego Orelli ist Gemeindepräsident von Bedretto und er hat ein Dilemma. Sein Vater habe 18 Jahre in Frankreich als Maroni-Brater gearbeitet mit Geld, das er von einem Italiener geliehen habe. Er, Diego Orelli, sei ein Weltbürger. Er sei in keiner Weise gegen die Aufnahme von Asylsuchenden aus Prinzip. Jetzt aber, sagt Orelli, müsse er als Gemeindepräsident sprechen. 100 Asylsuchende, das seien mehr als die gesamte Talbevölkerung, sagt er, und befürchtet praktische Probleme. Die Sanität brauche eine Dreiviertelstunde bis Alacqua. Wenn die Polizei mit Verstärkung anrücken müsse, dann komme sie aus dem 72 Kilometer entfernten Camorino. Das letzte Postauto fahre um 5. Die Tessiner Kantonsregierung wehrt sich gemeinsam mit den Gemeindepräsidenten von Airolo und Bedretto in einem Brief an den Bundesrat. Das wurde heute beschlossen. Der kantonale Polizeidirektor Norman Gobbi.
La comunicazione che abbiamo ricevuto parla esplicitamente di casi Dublino.
Nach seinen Informationen würden in Airolo und Alacqua sogenannte Dublin-Fälle untergebracht, Menschen also, die auf die Rückreise in jene Länder warten, wo sie bereits ein erstes Asylgesuch gestellt haben und Immigranten, auf deren Asylgesuche höchstwahrscheinlich gar nicht eingetreten werde. Doch an derart abgelegenen Unterkünften könnten Asylsuchende besonders einfach abtauchen und als Illegale weiterleben in der Schweiz. Seit Jahren wird die Schaffung geeigneter Asylunterkünfte behindert und ruft lokalen Widerstand hervor. Gemeindepräsident Diego Orelli stellt trocken fest, Bedretto und Airolo sind die vorläufig letzten Stationen in einem jahrelangen Schwarz-Peter-Spiel.
Alexander Grass. Es ist 18.28 Uhr, Sie hören Echo der Zeit und weiter geht's mit Strom, Bordellen in Istanbul und Nutella, beziehungsweise den kleinen, aber feinen Unterschieden zwischen Deutschland und Frankreich. Thanks, but no thanks, heißt es so schön auf Amerikanisch und im Kern sagte dies auch die EU heute. Genauer Oliver Koch, der seitens der EU die fachlichen Verhandlungen über ein Stromabkommen mit der Schweiz leitet. Danke, aber nein danke. Ausgerechnet, denn den Strombereich wollte die Schweiz für ein Musterabkommen nutzen, um die umstrittenen institutionellen Probleme grundsätzlich zu lösen. Caroline Arn.
Die Zeit wird langsam eng. Die EU arbeitet mit Hochdruck an Regelungen für den Strommarkt in Europa. Bis in 2 Jahren will die EU für alle Mitgliedsländer einheitliche Regeln eingeführt haben, sagt Oliver Koch, Energieexperte der Europäischen Union. Die Europäisierung des Strommarkts soll abgeschlossen sein. Spätestens dann, sagt Oliver Koch, heiße es für die Schweiz:
Ich muss aber dann im Jahr 2014 mich entscheiden, ob ich nämlich an den Regeln teilnehme, die es dann geben wird, die in Kraft sind, oder ob ich sage, ich nehme nicht daran teil und ich gehe raus. Wenn ich nicht daran teilnehme, bin ich aber auch nicht an der Börse präsent und kann dort nicht in dem Maße handeln, wie ich das bei einer Teilnahme an diesem sogenannten Market Coupling könnte.
Bundesrätin Doris Leuthard unterstreicht, wie wichtig es für die Schweiz sein wird, bei diesem Binnenmarkt mitzumachen. Obwohl in der Strombranche auch zu hören ist, es gehe auch ohne Energieabkommen.
Wir verlieren sonst auch den großen Teil des Stromhandels, wenn wir nicht über dieselben Regeln verfügen. 10% des Transits des Stroms führt durch die Schweiz. Wir sind Stromdrehscheiben. Wenn wir das halten wollen, dann wollen wir ein Abkommen, wo wir auch verdienen und gerecht entschädigt werden mit diesen Leistungen der Schweiz.
EU-Vertreter Koch hat die Bedingungen heute noch einmal klar gemacht. Die Schweiz müsse die Regeln der EU übernehmen. Zum Beispiel müsse sie die Gerichtsbarkeit der EU akzeptieren. Das heißt, zuerst die institutionellen Fragen klären, sonst gäbe es im Energiebereich kein Abkommen.
Kein Schweizer würde gerne in einem Fußballspiel spielen, in dem eine Mannschaft sagt, ich möchte nicht nach den Regeln deines Schiedsrichters spielen. Die erkenne ich eigentlich nicht so gern an. Ich bringe mir meinen eigenen Schiedsrichter mit. Der macht äquivalente Regeln, das sichere ich dir zu.
Die EU beharrt aber darauf, dass nach den Regeln der EU gespielt wird im europäischen Strommarkt. Mit dieser Antwort der EU sind die Verhandlungen über das Energieabkommen blockiert. Jetzt müsse der Bundesrat über die Bücher, sagt Energieministerin Leuthard.
Der Bundesrat arbeitet daran, jetzt zu versuchen, wo können wir unser Angebot verbessern, gerade damit diese sektoriellen Verhandlungen weitergehen. Ich bin zuversichtlich, wenn es uns gelingt, bei den institutionellen Fragen weiterzukommen, dann werden wir diese technischen Fragen lösen können.
Auch wenn die EU Druck auf die Schweiz macht, Oliver Koch hat heute ebenso betont, dass ein Abkommen mit der Schweiz auch im Interesse der EU liegt.
Was in Hamburg die Reeperbahn ist, in Istanbul der Giraffenweg, die Gasse der Prostitution. Allerdings nicht bunt, sondern grau und unauffällig, aber die Prostituierten arbeiten dort legal und sogar sozialversichert. Trotz überwiegend islamischer Bevölkerung versteht sich die Türkei nicht als islamisches Land und hat die Prostitution vor rund 80 Jahren legalisiert. Doch in einem zunehmend konservativen Klima werden immer mehr staatlich kontrollierte Bordelle geschlossen und die betroffenen Frauen wehren sich dagegen. Aus Istanbul, Susanne Güsten.
Zehn Uhr morgens. Ratternd öffnet sich das schwere Metalltor, das eine enge Gasse in der Innenstadt von Istanbul absperrt. Schon zu dieser Morgenstunde wartet ein halbes Dutzend Männer vor dem Tor, die Kragen hochgeschlagen gegen den Regen und die Hände tief in den Taschen vergraben. Ein Polizist am Eingang kontrolliert ihre Ausweise. Dann müssen sie die Handys, Schlüsselringe und Feuerzeuge abgeben und schließlich noch einen laut piepsenden Metalldetektor passieren. Mit einem Kopfnicken gibt der Wächter den Weg frei und die Männer trotten los, um sich eines der Bordelle in der Gasse auszusuchen. Giraffenweg heißt die Gasse unterhalb vom Galataturm, in der schon seit osmanischen Zeiten der Sperrbezirk von Istanbul untergebracht ist. Zwischen 10 Uhr morgens und 10 Uhr abends werden hier täglich 5.000 bis 7.000 Männer bedient. Für Außenstehende ist der Giraffenweg dennoch kaum als Rotlichtbezirk zu erkennen, denn strenge gesetzliche Auflagen verbieten es den Frauen in den Bordellen, sich am Fenster oder auf der Straße zu zeigen. Umso bemerkenswerter war es, als sich die Frauen jetzt an die Öffentlichkeit wagten, um auf ihre Anliegen aufmerksam zu machen. Vermummt mit Kopftüchern, Schals und Sonnenbrillen versammelten sich die Prostituierten vom Giraffenweg vor dem Absperrtor, um gegen die Schließung mehrerer Bordelle durch die Behörden zu protestieren. Da sind vor ein paar Tagen zwei Zivilpolizisten gekommen, haben sich mit einer Frau geeinigt und dann behauptet, die Frauen hätten sie angesprochen. Das ist nämlich gegen die Vorschriften. Die Sexarbeiterinnen dürfen die Freier nicht anwerben. Unter diesem Vorwand sind nun 6 Bordelle geschlossen worden. Prostitution ist in der Türkei zwar schon seit den 1930er Jahren erlaubt, soweit sie in behördlich genehmigten und kontrollierten Bordellen betrieben wird. Die Auflagen sind aber streng. Kein Alkohol, keine Anwerbung und allerlei andere Vorschriften. Darum gehe es bei den Bordellschließungen aber gar nicht, kritisierten die Frauen in einer vor dem Tor verlesenen Protesterklärung. Seit einem Jahr wird hier ein Haus nach dem anderen willkürlich geschlossen, gegen alle Regeln und Vorschriften. Das zwingt hunderte Sexarbeiterinnen wie uns in die illegale Prostitution auf der Straße. Rund 50 Bordelle gab es am Giraffenweg noch in den 90er Jahren, als eine armenische Puffmutter namens Mathilde Matukyan regelmäßig zur Rekordsteuerzahlerin der Türkei gekürt wurde. Doch nach den jüngsten Schließungen sind hier nur noch 11 Bordelle offen. Anderswo im Land sieht es ähnlich aus. In Ankara wurde im vergangenen Sommer der komplette Sperrbezirk abgerissen, um Platz für einen Stadtpark zu machen. Und in Antalya musste das Bordell schließen, als nebenan eine Moschee gebaut wurde. Zwar stellt die Regierung die legale Prostitution nicht offen in Frage, doch die reihenweise Schließung von Bordellen unter verschiedenen Vorwänden habe Methode, glaubt die Aktivistin Cheval Kilic vom Verein Frauentor, der sich für die Belange der Sexarbeiterinnen einsetzt. Die Behörden glauben, die Prostitution würde aufhören, wenn sie die Bordelle schließen. Das ist ein Trugschluss. Wenn die Bordelle schließen, werden die dort beschäftigten Frauen nur gezwungen, unterzutauchen und ihr Gewerbe schutzlos auf finsteren Gassen auszuüben. Und die Gewaltverbrechen gegen Frauen werden ansteigen. Auch die öffentliche Gesundheit werde durch die Schließungen gefährdet, warnen Sexualmediziner. Denn die legalen Sexarbeiterinnen in den Bordellen unterliegen anders als illegale Straßenmädchen strengen hygienischen Vorschriften und regelmäßigen Gesundheitskontrollen durch die Behörden. Das Bordellsystem nutze beiden Seiten, argumentiert Cheval Kilic. Die Bordelle sind sowohl bei der Bevölkerung sehr beliebt, weil sie offizielle, behördlich kontrollierte Bordelle sind, als auch bei den Frauen. Von den 100.000 illegalen Prostituierten auf den Straßen dieses Landes haben 40.000 die Zulassung ins Bordell beantragt, weil sie sich eben nicht auf der Straße mit Psychopathen und Polizisten herumschlagen wollen. Neue Zulassungen als Prostituierte würden aber schon seit Jahren nicht mehr bewilligt, kritisiert der Verein. Im Ergebnis steigt das Durchschnittsalter der rund 3.500 legalen Prostituierten in den 52 Sperrbezirken des Landes. Die Attraktivität der staatlich kontrollierten Bordelle nimmt weiter ab. Was bleibt für Freier wie Frauen, ist der unkontrollierte Straßenstrich.
Deutsch-französische Freundschaft. Das Echo der Zeit schaut mit einer Serie auf das 50-jährige Bestehen des sogenannten Élysée-Vertrags.
Es lebe Deutschland! Es lebe deutsch-französische Freundschaft!
Vive la France! Vive la Allemagne! Vive l'amitié franco-allemande!
Auch rund um dieses symbolträchtige Jubiläum kommende Woche betonen die beiden Nachbarn einmal mehr ihre Gemeinsamkeiten, wie sie dies nun seit Jahrzehnten tun, um die Verständigung zu fördern. Doch eine kleine Fernsehredaktion in Paris tut genau das Gegenteil. Sie setzt sich jede Woche mit den Unterschieden zwischen Franzosen und Deutschen auseinander und hat damit großen Erfolg. Die Sendung «Carambolage auf Arte» hat Kultstatus. Simon Fratzer.
Wie sollen sich denn Deutsche und Franzosen verstehen, wenn schon ihre Schweine eine andere Sprache sprechen? In Frankreich? Und in Deutschland?
Oink, oink, oink.
Oink, oink.
Oink, oink.
Oink, oink.
Oink, oink.
Sonntag für Sonntag zeigt die Sendung «Carambolage», wie verschieden die Deutschen und die Franzosen ticken. Das fünfköpfige bikulturelle Team nimmt die kleinen, feinen Unterschiede unter die Lupe. So erhält mal der deutsche Klopapierhut den großen Auftritt, mal sind es die französischen Mouillettes, Brotstückchen zum Tunken. Der Alltag steckt voller Überraschungen schon beim Frühstück.
Carambolage führt heute eine hochwissenschaftliche Untersuchung zu einer Fragestellung durch, die viele Deutsche und Franzosen beschäftigt. Rechts ein Franzose in seiner französischen Küche mit seinem französischen Nutella-Glas. Und links ein Deutscher in seiner deutschen Küche mit seinem deutschen Nutella-Glas.
Nicht einmal der Fabrikant konnte erklären, weshalb sein Brotaufstrich in Frankreich etwas weicher ist. Wohl aber der Praxistest von Carambolage.
Wie Sie sehen, gibt es hier anscheinend eine grundsätzliche Unverträglichkeit zwischen dem französischen Brot und dem deutschen Nutella, dessen Konsistenz, wie gesagt, etwas fester ist. Unser Freund kann sich anstrengen, wie er will. Seine weiche Weißbrotscheibe ist nur noch Auflösung und Verfall. Die reinste Katastrophe.
Kopf und Herz der Sendung ist Claire Dutriot. Die 58-jährige Französin kennt die Marotten ihrer Landsleute und dank 15 Jahren im Nachbarland auch die deutschen Eigenarten.
Für mich war ganz klar von Anfang an, dass wenn ich die Franzosen an Deutschland interessieren wollte, ich wirklich von vornherein eine Form und eine Farbe finden musste, die einfach nicht diejenige ist, die die Franzosen mit Deutschland assoziieren. Also ich wollte, dass die Sendung kurzweilig, bunt, mit sehr viel Trick und Animation und dass sie also gewitzt ist.
Carambolage wird zwar in beiden Ländern ausgestrahlt, doch Claire Dutriot weiß:
Grundsätzlich interessieren sich die Deutschen viel mehr für Frankreich, seinen Urlaubsort und so weiter. Und umgekehrt ist es viel schwieriger, wenn auch es sich in den letzten Jahren geändert hat durch diese Spitzenposition von Berlin. Das ist jetzt eine Stadt, wo man alle Sprachen hört und das kleine New York von Europa zurzeit, ne?
Die Redaktion des Mini-Magazins setzt das eigene Leben in Szene, das permanente Spannungsfeld zwischen dem eigenen und dem Fremden. Gegenstände, Gesten, Bräuche und Symbole werden dem Publikum nähergebracht. Auch Redewendungen und Ausdrücke werden pointiert erklärt.
Dem deutschen Schlaraffenland entspricht der französische Ausdruck Pays de Cocagne. In beiden Fällen bezeichnet man damit das Land des Überflusses, also eine Art Paradies.
Allerdings, Cocagne kommt von Kochen, später Kuchen, Süßigkeit. Das ist im Deutschen anders.
Diese Schluraffen, später Schlaraffen, träumten vermessen von einem Land, wo eigens für sie Milch und Honig fließen. Das deutsche Schlaraffenland hat also eine eindeutig negative Komponente, die Faulheit. Überspitzt könnte man aus diesem Unterschied zwischen Schlaraffenland und Pays de Cocagne die Schlussfolgerung ziehen: Für die Deutschen liege der Sinn des Lebens in der Arbeit, für die Franzosen im Genuss.
Immer wieder gilt es, die Klischeefalle zu umgehen.
Wir sagen nicht bei Carambolage, die Deutschen tun so, die Franzosen tun so. Das würden wir nie machen. Wenn wir aber einen Gegenstand finden, den es nur in Deutschland oder in Frankreich gibt, dann können wir das zeigen und dann überlegen, warum es so ist. Das heißt, wir halten uns fest an diesem Gegenstand, den es einfach gibt. Und das hütet uns davor, in Stereotypen zu verfallen, natürlich. Aber es gibt eben viele Sachen, die wir eben nicht angehen. Verhaltensweisen zum Beispiel, denke ich, darf man nur beschreiben, wenn es die Verhaltensweisen von Politikern sind, die einfach die Nation repräsentieren.
Für dieses liebevolle Einander näherbringen ohne erhobenen Zeigefinger gab es den Grimme-Preis für vorbildliche Fernsehsendungen. Mit der Begründung: Weil sich die deutsche Gemütlichkeit und das französische Savoir-vivre nicht zu einem europäischen Lebensgefühl zusammenraufen müssen, wirkt Carambolage so integrativ. Carambolage zeigt also, gerade beim Zusammenstoß kommt man sich näher. Wichtig ist nur, dass sich die Türen gegenseitig öffnen und nicht zugeknallt werden.
Vlan, vlan.
Vlan, vlan.
Rums.
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 Simon Fatzer. Und das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Tobias Gasser. Für die Nachrichten Susanne Schmucke. Am Mikrofon Peter Vögeli.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.